Und dann in dem Moment hat mein Kollege geschrien und er war so, komm, 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 komm. Und ich war so, hä, was? Und er hat mich nur so genommen und so auf die andere Seite vom Boot gerissen und ist losgerast. Und es war so krass, weil diese ganze Energie auf diesem Boot sich in einer Sekunde geändert hat. Und auch meine eigene. Ich war so, oh, am liebsten zurück ins Bett. Und dann ist dieser Wal gesprungen und die Buckelwale, die springen ja auch so richtig schön. Also die Pottwale, die springen auch manchmal eher so ein bisschen so platsch. Und die Buckelwale, die drehen sich und schlenkern mit ihren riesigen Flippern.
Zwei Guides unterhalten sich eine Stunde über Guiding generell, über das Leben auf einer Insel, das Führen von Gästen auf dem Meer und ganz viel über Wale und Meereslebewesen. Eine sehr, sehr spannende Folge mit Marlina. Wir haben sehr viel Spaß gehabt. Es war ein sehr kurzweiliges Gespräch und ich hoffe sehr, dass es dir gefällt und dass du vielleicht das eine oder andere mitnimmst und vielleicht sogar inspiriert bist, mal auf die Azoren zu reisen und vielleicht mal eine Tour dort zu machen. Zwar ohne sie, weil sie ja nicht mehr da ist, aber es hat sich sehr, sehr interessant angefühlt und die Azoren hören sich eigentlich echt perfekt an. Also bleib auf jeden Fall dran und hör dir dieses ganze Gespräch an. Es ist voller Inspiration, wirklich. Ich bin, wenn du das gerade hörst und siehst, jetzt gerade siehst du mich im Büro, aber im realen Leben bin ich gerade in Namibia, führe eine Gruppenreise durch dieses wunderbare Land, habe 2 Wochen Roadtrip hinter mir. Ich bin aktuell 6 Wochen im südlichen Afrika unterwegs und habe bis Juni alles aufgenommen, damit du jede Woche pünktlich deine Inspiration fürs Reisen bekommst. Wenn du noch mehr Inspiration willst oder beziehungsweise genug Inspiration hast, um mit mir zu verreisen auf Safari und Lust auf wilde Tiere, unglaubliche Erlebnisse hast, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du mal mitkommst. Schau gerne mal auf offthepath.com/Gruppenreisen vorbei, denn wir bieten ja jedes Jahr Namibia und Botswana zum Beispiel auch an. Im September geht zum allerersten Mal nach Costa Rica, da war ich ja im Dezember zur Probetour, ein richtig geiles Abenteuer, und im Februar geht's nach Finnland. Für alle Reisen gibt es noch den einen oder anderen Platz. Manche Reisen sind schon fast ausgebucht. Schau gerne mal vorbei, denn es ist wirklich richtig cool. Ich freue mich jedes Mal auf eine neue Reise und ich würde gerne mehr anbieten, aber ich brauche natürlich auch ein paar mehr Kunden dafür. Schau gerne vorbei auf offthepath.com/Gruppenreisen. Da findest du alle Details zu unseren Gruppenreisen auf der ganzen Welt. Ja, und das war's für den Moment. Ganz viel Spaß mit Marlina und ihrer wunderbaren Zeit auf dem Ozean. 579 Stunden hat sie dort verbracht und hat Menschen, die Tiere und die Meereslebewesen näher gebracht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und wenn du danach noch inspiriert bist, die ein oder andere weitere Geschichte zu lernen und zu hören, dann schau gerne mal im Off the Path Daily Podcast vorbei, denn da findest du montags bis freitags neue Inspirationen zum Reisen und viele Aha-Momente, die dich einfach ein bisschen schlauer machen. Ist ja auch nicht schlecht, oder? Off the Path Daily nennt sich das Ganze. Der braucht noch ganz viele Abonnenten. Das Projekt führen wir seit November 2023 und ist immer so, mal läuft's, dann läuft's wieder nicht, dann läuft's wieder nicht und wir sind immer so, sollen wir es weiterführen oder nicht? Und entsprechend kannst du einen großen Unterschied machen, großen Unterschied für mein Team und mich, der Esel nennt sich immer zuerst. Es würde mich wahnsinnig freuen. Nun aber ganz viel Spaß mit der Folge. Bis dann. Tschüss. Erzähl, bring uns mal zurück in das Jahr 2023. Was ist da passiert, was dein Leben komplett auf den Kopf gestellt hat und so verändert hat, dass du ja jetzt da bist, wo du bist?
Ja, da nehme ich dich oder euch gerne mit hin zurück. 2023, im Mai, also jetzt fast genau 2 Jahre her ist es, war ich eigentlich nur auf einem kleinen Trip in einem Urlaub auf den Azoren mit meinem Freund für eine Woche. Und ich reise total gerne auch schon lange und war schon an vielen verschiedenen Orten. Und für diesen Urlaub hatte ich einen Punkt auf der Bucketlist. Und zwar einer von vielen Punkten auf der Bucketlist, eigentlich nur zu diesem Zeitpunkt. Und dieser Punkt hieß, ich möchte einmal in meinem Leben einen Wal sehen. Und die Azoren sind ein guter Ort dafür. Und deshalb sind wir eben auf die Azoren gereist, beziehungsweise wir waren dort und wollten dann diesen Bucketlist-Punkt dort erfüllen. Und ich nehme dich einfach einmal mit in den Moment. Da war ich dann auf meiner ersten Walbeobachtungstour. Und ja, war ziemlich aufgeregt, weil ich eben diesen Wunsch hatte. Und ich habe mich selber so ein bisschen gewundert, warum mir das jetzt so wichtig ist. Es war nämlich eigentlich einfach nur ein Punkt auf der Liste. Aber ich saß auf diesem Boot, es war so ein kleines Speedboot, so 12 Leute haben da drauf gepasst. Wir sind raus aufs Meer gefahren und ich war sofort mega glücklich. Ich liebe das Meer schon immer. Ich war auf dem Meer, die Gischt hat einem ins Gesicht gespritzt, der Wind im Gesicht. Und wir waren auf der Suche nach Walen und ich war super aufgeregt und wie gesagt, war mir selber nicht so sicher, warum mir das plötzlich so wichtig ist, aber ich hatte so ein richtiges Kribbeln im Bauch und war so, Mann, ich möchte unbedingt einen Wal sehen. Einmal im Leben muss man einen Wal gesehen haben. Und wir sind dann rausgefahren und es war mega schön auf dem Meer, aber wir haben keinen Wal gesehen. Es hat gedauert und gedauert und wir sind immer weitergefahren. Und nach ungefähr 2, 2,5 Stunden waren wir auch super weit schon auf dem Meer draußen. Und dann haben wir angehalten und der Guide meinte, ja, wir haben jetzt noch so 10 Minuten, dann müssen wir wieder umdrehen. Wir sind eigentlich zu weit von der Küste schon entfernt und wir wollen ja rechtzeitig wieder zurück sein. Und hier in der Gegend wurden aber Wale gesehen, Pottwale. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt gar keine Ahnung. Ich hatte, wie gesagt, noch nie einen Wal gesehen. Ich war so, was ist ein Pottwal? Wal ist Wal, oder? Ich wusste gar nicht, dass es Unterschiede gibt. Und ich war so, mir ist es auch egal, ob das jetzt, was das für ein Wal ist. Hauptsache, ich habe halt mal einen gesehen. Und dann haben wir gewartet. Und ich weiß noch, wie ich so saß und so die Daumen gedrückt habe und dachte, bitte, ich will unbedingt so ein Tier sehen. Und so angefangen habe, so ein bisschen verrückt mit den Tieren unter mir zu reden und war so, bitte komm nach oben, bitte komm nach oben. Und dann ist es passiert. Dann hat der Guide gerufen, ey, da vorne auf 12 Uhr, schaut da vorne, ist ein Wal. Und ich habe geschaut, mein Kopf gereckt, so wie alle anderen Gäste auch, und habe nichts gesehen. Es war 50 oder 100 Meter weit weg, man hat nichts gesehen und ich habe geschaut und geschaut und irgendwo dann so eine kleine Hebung gesehen im Wasser und so ein bisschen so Spritzer, das war der Blas des Wals, die Atemluft, aber das wusste ich da noch nicht, wusste nur, ich sehe was und dann habe ich ein bisschen Panik bekommen, weil dann dachte ich mir, hä, war es das jetzt? Jetzt sehe ich meinen ersten Wal und ich sehe doch nur so wenig und ich check nicht, ist es, wo ist da hinten, wo ist da vorne, was macht das Tier, was ist es für ein Tier? Und dann hat der Guide gesagt, ey, was ihr da seht, ist ein Pottwal, ist eine Pottwalkuh. Und sie liegt da an der Oberfläche, um Luft zu holen. Und ich dachte mir nur so, hä, woher weißt du, dass es ein Pottwal ist und dass es eine Pottwalkuh ist? Sieht aus wie so ein Baumstamm im Wasser. Und dann hat er aber gesagt, sie bleibt jetzt wahrscheinlich so 10 Minuten an der Oberfläche. Und dann war ich so, okay, ich habe 10 Minuten Zeit, um zu schauen. Und dann habe ich mich beruhigt und dann habe ich das genossen und was ich an Pottwalen so lieb und was ich in diesem Moment auch geliebt habe, war die Ruhe, die dieses Tier ausgestrahlt hat. Die sind ja riesig und die liegen dann an der Oberfläche und atmen ganz entspannt, nehmen ihre Atemzüge, bevor sie wieder abtauchen und dieses Gefühl von Ruhe und Gelassenheit von diesem Adrenalin, das vorher da war, ist dann so auf mich übergeschwappt. Und ich habe einfach nur genossen und dachte mir die ganze Zeit, krass, ich sehe hier einen Wal. Und man hat den Blas gehört, man hört dann den Blas so, Pause und dann wieder. Und dann ist das passiert, was sich jeder auf einer Whale-Watching-Tour eigentlich wünscht. Das Tier ist abgetaucht. Und wenn Pottwale abtauchen, dann tauchen die senkrecht ab. Das wusste ich da natürlich noch nicht. Aber sie hat ihre Schwanzflosse gezeigt, ihre Fluke. Und das ist immer ein mega toller Moment. Es war dann das erste Mal eben, dass ich das gesehen habe. Und ich war so, wow, oh mein Gott, das ist das, was ich sehen wollte. Habe mein Handy gezückt, ein Video gemacht für Instagram natürlich und so. Und alle Gäste auf dem Boot waren wow und oh und ah. Und ja, dann ist sie abgetaucht. Und dann sind wir wieder zurückgefahren. Und ich hatte so ein richtig krasses Glücksgefühl einfach. Und war so, boah, ich will mehr. Es war der beste Tag, einer der besten Tage meines Lebens. Und wir sind dann wieder zurückgekommen von der Tour und standen dann nach der Tour vor dem Shop. Und ich habe noch zu meinem Freund gesagt, so, wir haben Tee getrunken, weil wir waren ziemlich nass und es war ziemlich kalt. Und ich habe zu meinem Freund gesagt, boah, es war echt ein tolles Erlebnis. War halt wirklich so ein einmal im Leben Erlebnis. Wahrscheinlich erlebe ich sowas nie wieder. Und dann habe ich mich umgedreht und dann hing da ein Plakat und da stand drauf, wanna join our team? Just like reach out. So, wenn du bei uns mitmachen möchtest, wenn du hier arbeiten möchtest, dann melde dich. Und dann habe ich so spaßeshalber gesagt, so hey, guck mal, das wäre doch vielleicht was für mich. Ja, das geil. War Mai 2023.
Und fast forward, ich will nicht zu viel wegnehmen, diese Begegnung hat dein Leben komplett verändert. Du bist eigentlich Rettungssanitäterin, ne?
Ja, also ich habe schon viel Verschiedenes gemacht. Tatsächlich habe ich einen sehr abwechslungsreichen Weg. Also ich war früher Rettungssanitäterin und dann habe ich eine Ausbildung im Finanzbereich gemacht und habe online im Finanzvertrieb gearbeitet und hatte da remote gearbeitet. Und dann kurz vorher, also kurz vor dieser Begegnung auch, aber mit dem Job aufgehört, weil ich so gemerkt hatte, mir fehlt was. Ich möchte irgendwie raus in die Natur. Ich möchte, weiß ich nicht, was mit Menschen machen, was mit meinen Händen und eben nicht nur so viel vor dem Laptop sein. Also ja, ich hatte schon Verschiedenes gemacht, aber mit Natur oder Tieren oder Wahlen gar nichts davor.
Weil was ich auch super interessant finde, ist, du bist ja vorher auch extrem viel gereist, ne, viel durch Südamerika und so, hast viele, viele krasse Erlebnisse gehabt, aber dieses eine Erlebnis, das ist das, was so das Feuer in dir entfacht hat. Ist das richtig?
Ja, das stimmt schon. Also ich hatte viele tolle Erlebnisse schon auf Reisen, muss ich sagen. Ich will jetzt auch nicht die anderen Erlebnisse schmälern und ich war auch sehr begeistert von vielen Dingen, aber das war das erste Mal, dass ich dann irgendwie dieses Gefühl hatte, boah, ich will mehr davon, ich will dem nachgehen und dass es auch dann eben nicht nur eine Idee war, also am Anfang war es eine Schnapsidee, dass ich gesagt habe, boah, ich möchte mehr wissen, ich möchte mehr Tiere in freier Natur sehen, ich möchte mehr über die Tiere wissen, aber dass ich dann wirklich gesagt habe, es ist nicht nur eine Idee, die dann zwei Tage später weg ist, sondern ich mache das jetzt wirklich und ich gehe diesen Weg, das war schon dieses Erlebnis, das das halt einfach entfacht hat, auf jeden Fall.
Es macht ja die anderen Erlebnisse nicht weniger klein, aber dieses Erlebnis ist ja dafür verantwortlich, dass sich dein Leben halt in die Richtung gewendet hat, wie es sich halt eben gewendet hat und einfach komplett verändert hat.
Voll, schon verrückt eigentlich. So ein Moment, so eine dreistündige Tour und dann zack, ein Jahr später war ich an einem komplett anderen Punkt. Und hätte mir das davor jemand gesagt vor dieser Tour, hätte ich es halt auch nie geglaubt.
Ja, aber das zeigt dafür, man muss halt eben auch offen dafür sein. Wie hat denn dein Freund reagiert, als du ihm dieses Plakat vorgelesen hast?
Also er kennt mich schon eine Weile und ich bin schon eine Person, ich habe viele Schnapsideen, schon immer. Also es ist oft so, dass ich irgendeine Idee habe und sage, boah, komm, wir machen mal das und wir könnten mal das und lass mal einen Van bauen und nach Norwegen fahren und komm, wir kaufen ein Motorrad und fahren durch Asien und so. Ich habe viele Ideen. Und ich glaube, es ist aber auch oft so, dass ich viele Ideen habe und nicht alle davon mache. Das heißt, er war erstmal so, okay, ja, ist halt eine Idee, mal schauen, was da draus wird. Also ich glaube jetzt nicht, dass er es am Anfang so ernst genommen hat. Und ich glaube vielleicht ganz am Anfang, da habe ich auch selber noch nicht richtig verstanden, wie ernst ich das überhaupt nehme. Sondern da war es einfach so eine Schnapsidee. Es war dann tatsächlich so, dass ich denen geschrieben hatte, dass ich mich auf ein Praktikum beworben habe und da war mein Freund, der ist noch grundsätzlich sehr supportive Person, so, ja, mach das, schreib denen halt mal gucken, was draus wird. Und dann habe ich eine Absage bekommen. Und erst dadurch, dass ich diese Absage bekommen hat und diese Company gesagt hat, nee, wir nehmen dich nicht, und davor war ich so, ja, ich probiere es mal. Und dann war ich so traurig. Und mit dieser Absage habe ich eigentlich gemerkt, ey, ich will das. Ich will das wirklich. Und ich finde es gar nicht cool, dass ich jetzt diese Absage bekommen habe. Und es ist, glaube ich, mehr als eine Schnapsidee. Und das war so der Moment, wo ich mich festgebissen habe. Wo es nicht mehr so eine, ja, vielleicht, sondern wo ich so war, nee, ich will das und ich mache das jetzt und ich werde einen Weg finden.
Und wie ist dieser Weg gewesen? Also welchen Weg hast du gefunden? Du hast ja nämlich nicht locker gelassen. Du hast nämlich wirklich viele E-Mails, Anrufe und Telefonate geführt und hast am Ende ein Jobangebot bekommen. Ne? Also gar nicht mal ein Praktikum, sondern du hast dann tatsächlich ein richtiges Jobangebot bekommen.
Voll, ja. Und es war auch echt super verrückt, hätte ich auch niemals gedacht. Das war auch tatsächlich was, wo mein Freund ein bisschen mitverantwortlich war, weil ich hatte dann eben diese E-Mail geschrieben und dann die Absage bekommen. Und dann war mein erster Impuls so, was man ja manchmal hat, war mein erster Impuls so, okay, dann ist es halt nicht das Richtige für mich. Wenn es jetzt nicht funktioniert, dann ist es vielleicht nicht mein Weg oder ich bin nicht qualifiziert genug oder es soll einfach nicht so sein. Und er meinte dann so, ja, ey, wenn du das aber wirklich willst, dann musst du mehr probieren. Es kann nicht immer so sein, dass man eine Bewerbung schreibt und dann funktioniert es, sondern es gibt Leute, die schreiben 80 Bewerbungen. Also wenn du das willst, dann mach mal. Und das fällt mir manchmal ein bisschen schwierig, wenn Dinge schwer werden. Also ich habe oft eine Idee und wenn dann Dinge schwer werden, dann bin ich aber auch wieder so, ja gut, dann halt vielleicht doch nicht. Und dann habe ich Bewerbungen geschrieben und habe recherchiert, habe mich in Norwegen beworben, auf Island, auf den Azoren, bei verschiedenen Firmen, habe initiativ einfach E-Mails geschrieben, habe nachgefragt und hatte mich eigentlich immer auf ein Praktikum beworben. Und dann hat es auch gedauert. Also es war dann fast ein Jahr später, also im Februar, März 2024, hatte ich von ganz vielen immer noch keine Antwort oder Absagen. Und dann hatte ich so, ja, ich habe dann schon angefangen, so ein bisschen dran zu zweifeln und war so, okay, ich will das unbedingt, aber wird es wohl was? Weil mir auch viele Menschen gesagt haben, ja, wenn du jetzt nicht Meeresbiologie studiert hast, wenn du nicht in dem Bereich gearbeitet hast, dann kannst du nicht einfach losgehen und mit Walen arbeiten. Und dann eine der Bewerbungen, und da sieht man halt wieder, es lohnt sich jede, die man schreibt und vielleicht muss man 20 schreiben oder 30 und eine davon ist es dann, habe ich eine Antwort bekommen und dann hatte ich ein Gespräch und habe tatsächlich dann das Angebot bekommen, für 6 Monate auf die Azoren zu ziehen, um als Whale-Watching-Guide zu arbeiten und Walsafaris zu leiten.
Ja. Was ist das für ein Gefühl gewesen? Also diese Zusage zu bekommen und dass es jetzt halt auch wirklich ernst wird, also dass aus dieser, du hast es Schnapsidee genannt, jetzt ein Jobangebot und natürlich halt ein Umzug in ein fremdes Land daherzieht und halt eben auch die Erfüllung des Traums. Was war das für ein Gefühl?
Nicht so ein gutes. Also es war tatsächlich nicht.
Das ist nämlich total krass, das ist oft so, ne? Also man würde meinen, das wäre der geilste Moment ever, aber dann wird es ja ernst.
Voll. Es war, ich habe echt so immer gedacht, ja, falls ich dann eine Antwort bekomme und einen Job, das wäre der geilste Tag. Und ich habe dann diese E-Mail gelesen, so, ja, wir haben dich ausgesucht. Du kannst in 3 Wochen anfangen und dann für 6 Monate auf die Insel ziehen. Und ich war so, shit. Also ich habe mich wirklich gar nicht gefreut, mir so das Herz in die Hose gerutscht. Und ich habe schon so innerlich angefangen zu zittern. Und ich war den ganzen Tag, ich habe es erstmal niemandem gesagt, ich war den ganzen Tag panisch und aufgeregt und war so, oh nein. Und das Problem war, ich hatte mir so ungefähr eine Woche davor ein Versprechen gegeben, mir selber. Es war nämlich so, dass ich eben dann keine Antworten bekommen habe. Und dann war ich so, okay, ich verspreche mir jetzt was, ich gebe mein Bestes und ich verspreche mir nur eine Sache, wenn es nicht so sein soll, wird es nicht so sein, aber wenn ich die Möglichkeit bekomme, wenn ich die Chance bekomme, dann werde ich es machen und ich habe mir das selber versprochen und als ich dann diese E-Mail bekommen habe, dachte ich mir so, nein, warum habe ich mir das versprochen, nein, jetzt kann ich nicht mehr nein sagen, jetzt kann ich nicht mehr zurückziehen und ja, dann war es wirklich so ein bisschen 5-6 Tage war ich wie in so einem Schwebezustand, weil es dann auch so schnell ging. Es war dann okay, 3 Wochen später, ich war gerade mit meinem Freund hier in Portugal auf dem Festland angekommen, wir hatten uns so ein bisschen in unser Leben hier eingegroovt und ich wusste, 3 Wochen später geht's los. Ich gehe auf eine Insel, auf der ich noch nie war, es war eine andere Insel, auf der ich damals war. Ich werde 6 Monate diese Insel nicht verlassen, die ist 40 Kilometer lang, oder 45, also winzig. Ich werde einen Job machen, den ich noch nie gemacht habe. Ich war auch nicht mehr in einem Angestelltenverhältnis die 3 Jahre davor. Ich wusste, okay, ich gehe in einen Angestelltenjob, ich arbeite auf dem Meer ich wusste auch, ich habe eigentlich eine Tendenz, seekrank zu werden, aber in dem Interview habe ich das so ein bisschen runtergespielt. Und ich habe auf jeden Fall plötzlich vor allem Angst gehabt. Ich hatte Angst, aufs Meer zu gehen. Ich hatte Angst, ohne meinen Freund zu gehen, alleine zu sein, an diesen Ort zu gehen. Und ja, es war echt nicht so ein gutes Gefühl. Und das Gefühl wurde auch nicht besser. Also es war dann erst, es hat sich eigentlich nur echt beschissen angefühlt, bis ich dann dort war und dann den Sprung eben gemacht hatte. Aber davor war es echt schwer.
Wie ist denn das dann gewesen? Also natürlich 3 Wochen hast du Zeit gehabt. Da ist natürlich wahnsinniges Chaos, extrem viel Stress, viel Planung, Arbeit und so weiter. Verabschiedungen auch. Wie ist denn die Ankunft auf den Azoren dann gewesen? Hast du dann so bestimmte Erwartungen gehabt, was jetzt kommt?
Also es war tatsächlich so, dass ich super ins kalte Wasser geschmissen wurde. Ich hatte ja einen portugiesischen Arbeitgeber dort. Ich weiß auch nicht, ob es immer so ist, aber es war tatsächlich so, dass ich eigentlich gefühlt gar nichts wusste. Ich wusste, es gibt eine Unterkunft. Ich bekomme praktisch ein Zimmer in so einem WG-Haus. Und ich wusste, ich bin am 30. März. Also es ist krass, weil es ist jetzt gerade diese Phase, diese Stressphase und diese Angstphase ist jetzt genau ein Jahr her. Das heißt, gerade saß ich ein Jahr vorher, saß ich hier am Tisch und habe so gezittert und war so, oh nein, schaffe ich das? Soll ich das wirklich machen? Ja, und ich hatte keine Ahnung. Also mir wurde auch super wenig erzählt. Ich wusste, ich komme am 30. März an. Ich habe da ein Zimmer. Mir wurde gesagt, bring. Ich habe gefragt, was brauche ich? Die haben gesagt, nimm Gummistiefel mit und eine polarisierte Sonnenbrille. Und das war's. So. Ich hatte einen Bootschein, den musste ich hinschicken. Ich hatte halt das Bewerbungsgespräch eben. Und ich hatte keine Ahnung, ich hatte ja auch keine Ahnung von Wahlen und so. Ich hatte in der Zwischenzeit zwei Bücher gelesen, aber ich war immer noch ungefähr auf dem Stand, okay, ich wusste jetzt, es gibt ein paar mehr Wale als nur eine Sorte, aber ich war einfach sehr ahnungslos. Und ich weiß auch noch, dass ich im Flugzeug saß und wirklich so dachte, ey, es ist wirklich ein Sprung ins kalte Wasser. Ich könnte alles erwarten, ich habe keine Vorstellung. Also ich hatte wirklich super wenig Vorstellung, was mich erwartet. Ich bin einfach gegangen dann letztendlich.
Ja. Du bei der ersten Tour, das ist ja das Krasse. Also du bist ja dann, du kriegst eine Zusage, du planst alles, 3 Wochen später kommst du an und wirst halt, du hast ja gesagt, ins kalte Wasser geworfen. Deine erste Tour, nimm uns mit. Wie war's? Also ja. Du hast ja einen Pottwal gesehen und ja. Dann hast du ganz viel theoretisches Wissen gesammelt, vielleicht auch noch YouTube gesehen. Aber wie war dein zweiter Wal? Dein zweiter Wal war, du bist selber der Guide.
Ja, also es ist tatsächlich so, ich hatte zum Glück 2 Wochen Einlernphase. Also ich hatte Zeit, um den Guide-Job zu erlernen. Das hatte ich, weil sonst wäre ich auch absolut verloren gewesen. Also es wäre gar nicht gegangen. Trotzdem war dieser erste Tag auf dem Wasser krass, weil ich bin angekommen am Tag vorher im Regen und im Sturm auf dieser kleinen Insel in diesem Dorf. Mein Flugzeug konnte nicht landen, weil so viel Sturm war. Wir mussten kreisen und ich war die ganze Zeit nur so, oh mein Gott, schlechtes Omen. Aber ich bin dann angekommen. Und am nächsten Tag, also gleich der Tag, nachdem ich angekommen bin, bin ich mit raus aufs Meer. Und der Rest des Teams, die anderen, die waren alle eingelernt. Die arbeiten da teilweise schon seit Jahren. Die meisten von denen auch Meeresbiologie-Hintergrund im Studium oder was Ähnliches. Und die haben gesagt, okay, du kommst mit raus aufs Meer und du bist einfach jetzt 2 Wochen dabei und du lernst alles in diesen 2 Wochen, weil so viel theoretisches Wissen hatte ich tatsächlich auch noch nicht. Und danach bist du Guide. Und diese 2 Wochen waren sehr intensiv und die erste Tour war zum Glück gutes Wetter, es war sonnig und ich hatte meine Gummistiefel an und eine Regenhose und meine Sonnenbrille und habe mich im Spiegel angeschaut und dachte so, ja, ich sehe aus wie so ein Wahltourenguide, das passt. Und dann sind wir rausgefahren. Man fährt 3 Stunden pro Tour. Wir sind rausgefahren und ich weiß noch, wir haben den Hafen verlassen, die Sonne hat geschienen, man hat den Pico, ich war auf der Insel Pico, den Vulkan gesehen. Es war mega schön und ich war so für ungefähr 5 Minuten hatte ich das Gefühl, Ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Ich lebe meinen Traum. Ich bin auf diesem Boot. Ich bin auf dem Meer. Ich arbeite hier. Es ist wahr geworden. Wie verrückt. Ich bin jetzt hier. Und dann wurde mir schlecht. Dann waren diese ersten 5 Minuten Euphorie vorbei und mir wurde schlecht und mir wurde wirklich sehr schlecht. Es war auch viel Welle noch da. Ich war es nicht gewohnt, auf dem Boot zu sein. Das heißt, mir war es schlecht und diese ganze erste Tour war ich einfach nur komplett überfordert. Ich hatte eine Kollegin von mir dabei, die hat die Tour geleitet und ich habe ihr zugeschaut, wie sie auf diesem Boot rumgeklettert ist, wie sie sich um die Gäste gekümmert hat, wie sie in einer Tour irgendwelches Wissen über die Tiere weitergegeben hat. Und ich hing an so einer Stange, an so eine Bank angelehnt und dachte mir die ganze Zeit nur so, übergib dich nicht, atmen, nicht übergeben. Und also es war wirklich schlimm. Mir ging es nicht gut in meiner ersten Tour und ich habe mich dann selber auch reingestresst und dachte mir so, ey, wie soll ich diesen Job machen? Wie soll ich als Guide arbeiten? Wie soll ich das schaffen? Wie soll ich diesen Job machen, den sie macht und Menschen von den Tieren erzählen, wenn ich es nicht mal schaffe, mich selber auf diesem Boot zu handeln? Also in der ersten Tour habe ich viel drüber nachgedacht, ob es vielleicht gut wäre, gleich am Abend wieder abzureisen. Und zum Glück habe ich es nicht gemacht. Es gab dann nämlich einen Moment am Mittag, man hatte 2 Touren am Tag und da hat mir eine Kollegin gesagt, ja, ich werde auch seekrank, das ist ganz normal, du brauchst einfach ein bisschen, um dich dran zu gewöhnen. Und dann habe ich mir selber ein zweites Versprechen gegeben und mir versprochen, ich gebe nicht so schnell auf, ich mache das jetzt, ich bleibe jetzt hier, auch wenn es schwierig wird. Und am Vormittag auf der Tour habe ich nur gestruggelt und am Nachmittag war die Tour dann schon ganz anders. Mir war auch schlecht, aber ich hatte meine Perspektive ein bisschen gewechselt und es war unglaublich. Ich weiß nicht, hast du schon mal einen Blauwal gesehen?
Ich glaube nicht.
Ja.
Ich glaube nicht, nee. Also Pottwale, Finnwale, Buckelwale, Blauwal nicht, nee.
Ja.
Ist der größte, ne?
Ist der größte. Und es war mein zweiter Wal. Der zweite Wal, den ich gesehen habe in meinem Leben, war ein Blauwal. Und es ist einfach unglaublich. Diese Tiere sind riesig. Die werden ja bis zu 33 Meter lang, gigantisch. Und man ist so winzig neben denen auf diesem Boot. Und ich habe dann meine ersten Blauwale gesehen an dem ersten Tag, auch verschiedene, mehrere Blauwale, die neben dem Boot aufgetaucht sind mit dem Blas, der so 12 Meter, bis zu 12 Meter hoch wird dieser Blas. Ich habe Finnwale gesehen, ich habe Pottwale gesehen, ich habe Delfine gesehen und ich war dann einfach wieder zurück in diesem Gefühl, das ich auf der ersten Tour hatte, zurück in diesem Staunen, in dieser Begeisterung für die Tiere und es war unglaublich und da habe ich mir dann eben versprochen, okay, auch wenn es schwierig wird und ich hatte dann auch noch Struggles in den nächsten Wochen, ich mache das, weil es ist so wert irgendwie, dass einem ein bisschen schlecht ist oder dass ich viel lernen muss oder dass es hart und anstrengend wird, weil es ist einfach unfassbar, was ich hier erleben darf. Und ja, darüber bin ich sehr froh. Ich bin stolz auf die Malina von vor einem Jahr, dass ich gesagt habe, ich bleib da, weil ich habe dann noch super viel gesehen und erlebt.
Ich finde, da kannst du auch sehr stolz auf dich sein. Und ich glaube, ich finde auch, dass das Leben einen nicht auf so eine Härte vorbereitet. So egal wie hart eine Schulprüfung oder eine Uniprüfung oder sowas ist, das ist nie so hart, wie wenn man in so kurzer Zeit so viel lernen muss und so eine krasse Verantwortung auch gegenüber fremden Menschen hat, die man nur für ein paar Stunden mitnimmt. Das vergisst man immer in dieser Guide-Rolle, also die Menschen, die daran teilnehmen, dass du eine Riesenverantwortung für die Leute hast, dass du natürlich auch Verantwortung gegenüber deinem Arbeitgeber hast. Die Expectation Management spielt eine große Rolle. Dann ist ja natürlich bei dir auch so, dass den Leuten schlecht ist. Du musst dich halt auch noch irgendwie einfühlsam um die Leute kümmern. Vielleicht haben sie sogar, sie machen Whale-Watching, obwohl sie Angst vor Walen haben, aber sie finden es irgendwie gleichzeitig faszinierend. Kennst du wahrscheinlich auch ganz viele solche Situationen. Ja. Ich bin ja Safari-Guide in Südafrika und ich hätte meine Ausbildung nach einer Woche, wollte ich die hinschmeißen, weil das einfach so hart war und ich mich einfach nicht darin gesehen habe, dass ich das irgendwann mal gut machen kann.
Gut, ich glaube, da kann ich voll mitfühlen, weil ich glaube, genau das gleiche Gefühl hatte ich auch. Aber schön zu hören, dass es nicht mir, nur mir so ging, auf jeden Fall. Aber hat sich auch gelohnt, dran zu bleiben, oder?
Ja, auf jeden Fall, aber das ist die Lernkurve ist halt senkrecht. Voll. Die ist halt nicht irgendwie ein Schritt nach dem anderen, sondern du musst halt irgendwie immer 10 Schritte gleichzeitig gehen und dabei halt immer noch aufpassen, das, was du siehst und hörst, halt irgendwie verarbeiten und trotzdem irgendwie so ein bisschen auf dich achten. Also, ne, wenn dir zum Beispiel so schlecht ist oder solche Sachen. Deswegen, also ich verstehe das. Ich fühle das, weil es ging mir vor, weiß nicht, 3-4 Jahren halt ganz genau so.
Ja.
Aber ich bin dran geblieben und ich bin ein guter Guide, ein sehr guter Guide und es macht einfach so unglaublich viel Spaß, da draußen zu sein und den Leuten dieses Wissen näher zu bringen, aber vor allem halt eben diese Faszination für diese Natur und für diese Tiere halt weiterzugeben.
Voll. Ja, ich glaube, da hatten wir wahrscheinlich einen ziemlich ähnlichen Start, obwohl es ja jetzt anders ist in Afrika, Safari-Guide oder Whale-Watching-Guide, aber ich glaube, die Lernkurve war ähnlich steil. Und ich hatte genau wie du auch diesen Moment, wo ich einfach dachte, ich sehe nicht, dass ich das schaffen kann. Es ist so ein Berg. Ich hatte keine Ahnung. Wie gesagt, ich wusste nicht. Ich habe die Tiere gesehen, auch an diesem Tag. Ich war nur überfordert. Ich wusste nicht, wo es hinten, wo es vorne. Meine Kollegin hat dann gesagt, ja, das ist ein junges Tier, das macht das und das und das ist diese und diese Art. Und ich war die ganze Zeit nur so, was? Hä? Ich bin froh, wenn ich überhaupt dieses Tier im Wasser sehe. Ich habe irgendwie war so überfordert und ich glaube, was ich aber da gelernt habe und was man, glaube ich, auch echt sich so mitnehmen kann, ist, es ist auch okay, wenn es mal schwierig ist. Und ich finde, ich hatte lange so dieses Ding, dass ich immer dachte, wenn was so mein Weg ist, dann läuft es so von selber. Also so, wenn was das ist, was ich machen möchte, dann mache ich das und dann wird es gleich alles super funktionieren. Aber ich glaube, manchmal ist es halt nicht so, weil damit man halt was lernt und sich weiterentwickelt, ist es halt auch manchmal schwierig und man muss erst mal sich so ein bisschen durchbeißen und dann ist es aber auch geil und es lohnt sich. Und ich glaube, das habe ich voll für mich mitgenommen, eben nicht zu schnell aufzugeben, weil ich glaube, oft hat man das, weil ich hatte diesen Gedanken so, boah, mir ist schlecht, es ist schwierig, es ist anstrengend, wie soll ich das schaffen, vielleicht sollte ich wieder heimgehen. Und ich glaube, dass man das manchmal vielleicht zu oft macht und dass es vielleicht besser ist, noch ein bisschen dran zu bleiben, wenn es eben das ist, was man wirklich möchte. Und ich hatte zum Glück diese Tiere und hatte zum Glück diese Begegnungen und wusste, ich kann nicht gehen, auch wenn mir schlecht ist. Und ich weiß nicht, ob du seekrank bist, aber Seekrankheit für mich ist wirklich mein persönlicher Albtraum. So, wusste ich trotzdem, es lohnt sich, weil ich kann nicht gehen. Ich habe noch so viel hier zu sehen und zu erleben. Und ja, ich glaube, dieses Dranbleiben, ja, muss man halt manchmal machen und dann wird's am Ende aber auch gut.
Man muss es aber auch lernen, ne? Also ich glaube, du hast schon auch was Richtiges erwähnt, dass man zu oft, zu schnell dazu tendiert, halt die Dinge halt abzubrechen, weil sie halt ein bisschen schwer sind.
Ja.
Ging mir ja auch so. Ich habe wahnsinnige Selbstzweifel gehabt, aber ich bin einfach so froh, dass ich halt einfach gesagt habe, nee, das ziehst du jetzt einfach durch, egal wie hart es ist. Und es hat sich einfach mehr als gelohnt. Zum Thema Seekrankheit, ich weiß nie, ob ich seekrank bin oder ob ich Hunger habe. Es fühlt sich halt immer irgendwie komisch im Magen an.
Ja, ist dann schon ein bisschen seekrank, würde ich sagen. Es war dann irgendwann auch meine Strategie. Ich habe einfach ununterbrochen gegessen. Es hilft tatsächlich zu essen, dann wird es einem auch besser im Bauch.
Ja, also es ist halt immer wenn mir schlecht ist, weiß ich immer nicht, habe ich Hunger oder ist mir jetzt einfach irgendwie schlecht.
Ich
kann das nie so richtig unterscheiden. Also meine Lösung ist halt eben immer essen. Du hast dann diese 2 Wochen so wahnsinnig viel gelernt, ne? Steilkurve, wupp, du stehst oben auf dem Mount Everest und kannst runterschauen und dann hast du irgendwie so ein bisschen irgendwie so einen Plan von alledem. Natürlich nicht 100%, aber irgendwann muss man ja halt irgendwie auch raus. Die Firma hat viel Geld und viel Zeit in dich investiert und jetzt musst du halt eben auch was leisten, was bieten, den Leuten was bieten. Voll. Wie war das dann halt, zum allerersten Mal Guide zu sein und eine Tour zu leiten?
Ja, also es war so, dass ich zum Glück so ein bisschen langsam hingeführt wurde. Das heißt, ich habe dann immer einen Teil übernommen und meine Kollegin einen anderen Teil. Und dann war es so, dass ich irgendwann eine Tour geleitet habe, aber noch jemand da war, um praktisch einzuspringen. Und ich hatte halt am Anfang super krass Angst, gerade was dieses Wissen anging, weil ich eben relativ wenig Wissen noch hatte. Ich habe viel gelernt. Ich habe hier eigentlich dieses ganze Buch studiert. Hier habe ich immer auch hier neben mir liegen so ein Guide, Field Guide über die verschiedenen Arten.
Man macht übrigens einen guten Guide aus. Ich habe hier mein Buch neben mir über Field Guide für das südliche Afrika auch immer am Schreibtisch.
Ja, es kann ja sein, dass man plötzlich mal nachlesen will über die Paarungsintervalle von irgendwelchen Buckelwalen oder so, wer weiß. Also besser immer da haben. Ja, nee, aber ich habe viel da gelernt, aber ich hatte mich einfach trotzdem noch super unwissend gefühlt. Und ich hatte vor allem Angst, dass mir jemand Fragen stellt, die ich nicht beantworten kann. Und deshalb war es so, dass solange dann eben noch eine andere Person als Backup da war, war es okay. Und dann hatte ich irgendwann aber meine erste eigene Tour. Also die erste Tour, wo ich alleine als Guide auf dem Boot war. Wir waren immer zu zweit auf dem Boot, also ein Skipper, der das Boot steuert und eben ich als Guide. Und ich weiß noch, dass ich super aufgeregt war. Und ich weiß auch noch, dass es am Anfang, ich bin zwar eine extrovertierte Person, aber dass es am Anfang war, schwierig zu sprechen, dass ich immer, wenn ich jetzt was sagen wollte über die Tiere oder so, dass ich so innerlich gezählt habe, so 1, 2, 3 und dann habe ich angefangen zu sprechen, damit ich mich traue, loszusprechen und was zu sagen und dann zu sagen, okay, 1, 2, 3, wusstet ihr schon, dass Pottwale bla 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 und es war am Anfang echt noch ein bisschen hart, dann auch zu gucken, wann sage ich das Richtige und vor allem hatte ich ganz arg Angst und bei meiner ersten Tour war es tatsächlich so, dass wir eineinhalb Stunden keine Tiere gefunden haben. Und auf den Azoren ist es ein Paradies für Wale und Delfine. Man sieht unglaublich viele verschiedene Arten und man hat manchmal Touren, wo man 7 Arten sieht. Man fährt aus dem Hafen raus, man hat direkt eine Gruppe von Delfinen. Aber bei meiner ersten Tour haben wir 1,5 Stunden gesucht und ich hatte die ganze Zeit einfach nur Angst, dass wir keine Tiere finden und ich dann diese Enttäuschung von den Leuten ein bisschen managen muss, weil ich konnte mich ja da auch gut reinversetzen, weil ein Jahr zuvor war ich ja auf dem Boot und dachte, bitte, ich will einen Wal sehen. Und wir haben dann aber Tiere gefunden und dann war ich doch recht glücklich. Und ja, es hat dann ganz gut funktioniert, aber es hat einfach auch gebraucht. Ich glaube, es ist auch ein bisschen Learning by Doing. Und was ich aber auch gemerkt habe, wenn man begeistert ist, wenn man die Tiere liebt und das tue ich und ich habe einfach mich mit den Leuten mitgefreut und gelacht und mich gefreut, wenn die Delfine rausgesprungen sind. Wenn man begeistert ist und den Leuten zuhört und ein bisschen was erzählt, dann sind die meistens happy und meistens ist der Anspruch, den man an sich selber hat, noch viel, viel größer als der, den die Menschen an einen haben, weil selbst nach 2 Wochen wusste ich schon viel mehr, weil die Menschen waren teilweise auf dem Boot und hatten keine Ahnung, so wie ich damals bei meiner ersten Tour und waren so, ich will halt irgendeinen Wal sehen. Das heißt, es hat dann ganz gut funktioniert und bis ich aber wirklich das Gefühl hatte, dass ich ein guter Guide bin und diesen Job wirklich beherrscht, dass ich auch nicht mehr aufgeregt war, sondern also wegen den Tieren schon, aber nicht mehr wegen dem Job an sich, dann, bis es so war, hat es auf jeden Fall ein paar Monate gedauert, würde ich sagen.
Ja, ich finde, als Guide und für alle die vielleicht irgendwann mal Guide werden wollen, in irgendeinem Beruf, egal ob mit Tieren oder nicht, finde ich, also die Touren, wo man gar nichts sieht, das sind eigentlich die schwersten, weil die Touren, wo du Tiere siehst, dann machen die Tiere den Job. Dann erzählst du halt ein bisschen über das Tier und gut ist, wenn du nichts siehst, dann musst du ja trotzdem als Guide ja trotzdem noch eine Show präsentieren, also Entertainment. Du bist ja dafür da, dass das Gemüt gut ist und positiv ist. Und auch wenn man nichts sieht, dass du halt eben über die Dinge erzählst, die man halt eben nicht sieht, über die Gegebenheiten, weil du als Guide siehst ja ganz viel, aber dein Gast, der halt keine Ahnung hat, sieht natürlich erstmal nichts. Und auf diese Kleinigkeiten aufmerksam zu machen, das ist das, finde ich, was einen guten Guide halt ausmacht. Und das muss man halt, aber dafür braucht man ganz viel Zeit, um das zu lernen.
Voll, auf jeden Fall. Ich finde auch immer, also ich hatte, glaube ich, eine Tour oder zwei, wo wir wirklich gar nichts gesehen haben und wo dann auch noch das Wetter schlecht war, alle pitschnass, allen eiskalt, abgefrorene Finger, seekrank. Und das ist dann schon tough, aber ich habe immer versucht zu vermitteln und für mich war das natürlich vielleicht ein bisschen leichter, weil ich war halt zweimal am Tag, jeden Tag für 6 Monate auf dem Meer. Aber für mich war es auch manchmal so, und viele Leute haben das zum Glück verstanden, dass ich gesagt habe, das ist eigentlich das Schöne, weil wir sind eben nicht in einem Zoo. Wir sind eben nicht in einer Delfinshow, wo die Tiere eingesperrt sind und wo man zahlt und weiß, man sieht die Tiere, sondern wir sind zu Gast in dem Lebensraum der Tiere. Wir sind da, um zu beobachten und es ist das Meer, es ist Natur, es sind wilde Tiere und die machen, was die wollen. Und wir hatten zum Beispiel mal, dass 2 Wochen oder 3 keine Pottwale da waren und die sind eigentlich ansässig rund um die Azoren und es war dann schon, teilweise sind die Leute 5-mal auf eine Tour gegangen, um den Pottwal zu sehen und die waren einfach nicht da. Und das ist natürlich dann enttäuschend und ich kann das super gut verstehen, aber es ist halt unberechenbar und das ist auch das Schöne, aber deshalb hat man dann auch irgendwelche besonderen Erlebnisse und es kann halt einfach nicht so sein, dass man immer auf Abruf jetzt das Gleiche sieht, aber das ist ja auch das, was es ausmacht. Und zum Glück hatte ich ganz viele tolle Gäste, die auch viel Wert auf die Nachhaltigkeit gelegt haben, die bewusst da waren, um die Tiere in ihrem Lebensraum zu sehen, um auch die Tiere zu schützen, um nicht die Tiere zu stören und dass es dann oft auch verstanden wurde. Und die Leute natürlich verstehen, es ist Natur und wir sind halt zu Gast. Und das ist halt das, was am Ende auch das Wichtige ist.
Ich glaube, die Azoren, ich war noch nie dort, aber die Azoren machen vieles richtig, was das Thema Ökotourismus angeht, ne? Also es ist halt eben, es gibt keine großen Hotelburgen, es gibt viele kleine Unterkünfte, es wird alles sehr, sehr lokal gemacht, obwohl die Vergangenheit der Azoren, was vor allem bei den Walen halt auch eine Rolle spielt, nicht immer so positiv, nicht sehr walfreundlich war, ne?
Das stimmt. Voll. Also heutzutage sind die Azoren, glaube ich, da echt ein gutes Reiseziel. Krass, dass du noch nie da warst, würde ich mal empfehlen, auf jeden Fall, zum Wale beobachten am besten.
aber jetzt ist die beste Zeit, ne? März bis Mai.
Ja, für Blauwale. Kommt drauf an, was du sehen möchtest. Unterschiedliche Arten zu unterschiedlichen Jahreszeiten. Aber wenn du einen Blauwale sehen möchtest oder die großen Bartenwale, also auch Finnwal, ab und zu mal ein Buckelwal, dann wäre jetzt März bis Mai, solltest du schnell rüberfliegen. Ja. Nee, aber es war nicht immer so. Also Wale wurden ja gejagt. Kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie gut man sich mit der Geschichte der Wale auskennt. Aber Wale wurden gejagt und zwar extrem gejagt von uns Menschen an ganz vielen Orten auf der Welt. Eigentlich überall und eigentlich auch fast alle Arten. Also wir haben da große Vernichtungsarbeit geleistet und auch auf den Azoren wurden Wale gejagt. Der Pottwal vor allem. Und die Menschen dort hatten so eine Technik, dass die eben an Land saßen und aufs Meer geschaut haben und mit Ferngläsern und dann Wale gesichtet haben. Dann ging so ein Alarm los und dann sind alle in die Holzboote gesprungen und praktisch rausgefahren, um die Wale zu jagen. Da gibt's auch viel zur Geschichte von diesem Walfang auf den Azoren, also Museen zum Beispiel, Infos. Und es ist auch einfach Teil der Geschichte von dem Ort. Und die Azoren waren sehr arm, die Menschen dort waren sehr arm und deshalb mussten die mussten die alles machen, um Geld zu verdienen auch. Und die westlichen Länder haben aber eben vor allem das Öl von den Pottwalen gebraucht und dann auch gut dafür bezahlt, weil es wurde in verschiedenen Industrien benutzt für Elektrizität, für Lampen, Kerzen, unterschiedliche Epochen, dann unterschiedliche Dinge. Aber der Wal hat so ziemlich viel zu unserer Wirtschaft beigetragen. Und eben auch auf den Azoren wurden die Wale gejagt. Und es ist ziemlich grausam, wenn man sich da Videos anschaut, das zu sehen. Aber irgendwann hat sich's dann gedreht, weil irgendwann kam dann eben die Idee, die gleiche Technik sogar zu benutzen, also Lookouts an Land zu haben, die das Meer beobachten, um die Tiere zu sehen, aber eben nicht mehr rauszufahren, um die zu töten, sondern die Wale praktisch lebend zu nutzen. Und ich glaube, das ist auch was Schönes ist an gerade so Safaris, egal ob das jetzt eine Walsafari ist oder eine Safari, um Elefanten zu sehen, dass eben die Tiere, ist leider heutzutage ein bisschen so, dass die Tiere eben mehr wert sind, wenn sie leben, wenn es ihnen gut geht, wenn sie sich fortpflanzen, wenn sie in ihrem Lebensraum sind, als wenn sie tot sind. Und deshalb ist es auch eine gute Sache zu sagen, okay, man beobachtet die Tiere, Menschen zahlen dafür, weil irgendwann wurden die Tiere dann eben nur noch beobachtet und nicht mehr gejagt. Und da sind die Azoren schon auch im Vergleich zu anderen Orten weltweit relativ vorbildlich, was auch die Regeln fürs Whale-Watching und so angeht inzwischen. Also hat sich sehr gedreht von Wale töten hin zu einem sehr respektvollen Umgang, würde ich sagen.
Ja, ich finde, also in einer kapitalistischen Welt muss ja alles einen Wert haben. Deswegen finde ich so krass, dass man halt Lebewesen halt eben diesen Wert gibt. Aber das ist ja bei den Elefanten ist es ja ganz genauso. Elefanten, Löwen und so weiter, die haben ja auch einen viel größeren Wert, wenn sie leben, als wenn sie tot sind. Ne? Wenn halt, ich habe dazu ein bisschen gelesen und du weißt die Zahlen auch, aber die zuhören vielleicht nicht. Ein Pottwal ist tot, irgendwie so $40,000 bringt er so irgendwie ein. Für Öl, die Barte und so weiter und so fort wird ja irgendwie alles verwertet. Fleisch,
Barten, so das ist 40.
Stimmt, aber
Weine, so. Sorry.
Übertreib's ein bisschen, wir können verdoppeln, $80,000 wert. Ein lebendiger Wal auf den Azoren, also habe ich recherchiert, bringt so ungefähr in der Lebenszeit, so in ungefähr 20 Jahren, bringt der eine 500.000 ein und aufs ganze Leben 1,5 bis 2 Millionen Dollar. Nur krass. Über Waltourismus und sichert unglaublich viele Jobs. Es ist natürlich auch noch klimafreundlich, darüber können wir gleich nochmal sprechen. Ein Wal ist ja auch fürs Klima ganz, ganz wichtig. Also es spricht einfach so viel oder alles dafür, Wale nicht zu töten.
Krass, die Zahlen kannte ich gar nicht. Jetzt mit den, also in Dollar, die Zahlen kannte ich gar nicht. Krass, voll cool, dass du es recherchiert hast. Kann ich gleich in mein Wahlguide-Repertoire aufnehmen.
Ja, also ich habe das jetzt mal ein bisschen auf die Azoren mal so runtergebrochen, aber ich kannte die Zahlen für Island, denn in Island haben sie diese Zahlen nämlich mal veröffentlicht, wie viel ein Buckelwal der Wirtschaft lebendig bringt und halt wie wenig in Anführungsstrichen halt er halt tot bringt. Natürlich ist es halt, das eine ist Short-Term Gain und das andere ist halt eben Long-Term. Das darf man natürlich nicht vergessen. Wenn man einen Wal tötet, kriegt man das Geld natürlich sofort oder morgen. Ein Wal bringt natürlich über Lebenszeit, über viele, viele Jahre dann halt eben Erträge rein. Und das ist das, was viele halt eben vergessen, wenn sie halt in dieser Industrie arbeiten. Der Vergleich ist einfach total krass.
Voll krass, ja. Und Island ist natürlich auch ein gutes Beispiel, weil da werden ja tatsächlich noch Wale gejagt, auf den Azoren zum Glück nicht. Die Azoren haben ziemlich gute und strikte Regeln, aber Island jagt ja sogar noch Wale. Da wurden ja erst wieder Permissions rausgegeben, um Finnwale zu jagen. Also das ist natürlich auch dann ein gutes Beispiel und gab es auch im Rückblick in der Geschichte schon Menschen, die eben auch mit diesen Zahlen gerade in Island auch überzeugt haben, dass Leute aufhören, die Wale zu jagen, sondern die eher für den Tourismus nutzen. Und ich meine, dafür ist es auch wichtig. Ich meine, in Afrika oder in anderen Ländern ist es auch so, die Leute wollen Geld verdienen, die Leute wollen leben und am besten ist es natürlich, wenn man das schafft, das auf eine Weise zu machen, dass es halt den Tieren, der Natur und den Menschen nützt. Weil wenn man natürlich sagt, ey, hör auf, aber es gibt keinen anderen Weg, dann wird sich nichts ändern. Also ich glaube, es ist ein guter Ansatz, den man vielleicht auch in anderen Bereichen von Natur- und Wildtierschutz übertragen kann.
Ja, absolut. Der letzte Wal wurde angeblich auf den Azoren 1987 getötet.
Richtig.
Also seitdem wurden keine mehr getötet und seitdem ist halt der Whale-Watching-Tourismus so am Start.
Ja. 1989,
ich habe hier noch eine Zahl, dass 2000...
Ach, sorry, jetzt habe ich
ein bisschen Gap. Ich habe... Genau, 1989 starteten Whale-Watching-Touren, ne?
Richtig, ja. Also so 2 Jahre später ungefähr ging dann das Gleiche los wie davor, nämlich Wale beobachten von Land und rausfahren, aber dann eben nicht mehr, um die Wale zu töten, sondern nur noch, um die zu beobachten.
Ja, und ich hab noch eine Zahl, die finde ich auch faszinierend, die ist allerdings sehr, sehr alt, von 2011. Damals waren es ungefähr 12.000 Touristen, die für Whale-Watching auf die Azoren gereist sind. Heute sind es vermutlich deutlich mehr, oder?
Es sind auf jeden Fall deutlich mehr. Ich muss ehrlich sagen, dass ich keine genaue Zahl weiß. Dann ist es ja auch so, dass die Azoren eine Inselgruppe sind. Das heißt, es gibt mehrere Inseln. Und ich war auf der Insel Pico und da dann auch noch nicht in der Hauptstadt, sondern in einem Nebendorf. Das heißt, wir hatten auch volle Boote. Wir hatten viele Touristen auf dem Meer dabei, aber es ging. Und was halt eben auf den Azoren gut ist, ist, dass es begrenzt ist. Es gibt auf den Azoren nur eine bestimmte Anzahl an Lizenzen für Boote. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand Neues sagen würde, ich möchte gerne eine Whale-Watching-Company hier auf Pico aufmachen oder ich möchte gerne meine Firma sagen würde, ich möchte gerne ein Boot mehr haben, dann würde das nicht gehen, außer es schließt ein anderes Boot. Also es gibt nur eine bestimmte Anzahl an Booten. Du darfst auch nur mit einer speziellen Lizenz eben Whale-Watching machen. Du darfst nicht, es ist strafbar, du darfst nicht mit deinem eigenen Boot rausfahren und Wale beobachten. Und es ist auch super gut so, weil es super arg darauf ankommt, wie man zum Beispiel das Boot fährt, wie die Skipper sich an das Tier annähern, dass das Tier nicht gestört wird. Und dann ist es eben auch wichtig, dass man ausgebildete Leute dabei hat, die eben einschätzen können, wie geht's den Tieren gerade? Nehmen die uns wahr? Nehmen die uns nicht wahr? Sind die gestresst? Sind die nicht gestresst? Und da war ich wirklich mega, mega glücklich, dass ich in einer Firma gelandet bin, die da auch sehr, sehr viel Wert drauf gelegt hat, die viel Wert auf das Verhalten der Tiere gelegt hat. Wir haben immer geschaut, wie geht's den Tieren, wir haben immer Abstände gehalten und dafür gibt's eben auch Richtlinien auf den Azoren. Und zum Beispiel in Norwegen auch beispielsweise, fängt ja auch noch Wale in Norwegen, gibt's es nicht. Da gibt's eben diese Einschränkungen nicht und da habe ich echt schon auch sehr negative Sachen gehört, dass Whale-Watching dann auch was Negatives sein kann und wirklich die Tiere stören kann. Und das soll es natürlich nicht sein. Wie gesagt, immer im Hinterkopf behalten, dass man den nötigen Respekt vor den Tieren hat, weil ich glaube, dann kann es mega gut sein, weil es einfach Menschen für die Tiere begeistert, weil es Menschen für das Ökosystem mehr fasziniert. Und wenn du einmal diese Tiere in freier Wildbahn gesehen hast, dann fängst du an, umzudenken. Ich meine, nicht jeder ist jetzt so crazy und ändert dann sein Leben und fängt einen neuen Job an, aber vielleicht fängt man an, im Alltag Sachen zu hinterfragen. Und ich glaube, da sind die Azoren schon ein ziemlich gutes Beispiel im Vergleich jetzt zu anderen Orten auf der Welt tatsächlich.
Ja. Ja, ich finde Qualität über Quantität auch den richtigen Ansatz, ne? Also dass man halt die Kapazitäten limitiert. Das hat natürlich den Vorteil, es hat halt, ist auch ein Nachteil, aber es hat halt eben auch den Vorteil, dass die Preise nach oben gehen, dass es teurer wird für alle, dass viel mehr Menschen davon leben können vor Ort und dass eben dieser Markt nicht so durchmischt wird und halt eben, dass die Qualität gehalten wird und besser kontrolliert werden kann. Also so kenne ich das halt eben aus Botswana, weil die führen halt eben auch diesen Weg von Low Impact, High Revenue.
Ja.
Also wenige Leute haben einen wenigen Abdruck, aber halt eben großen Umsatz. Ich habe ganz kurz einmal den ökologischen Faktor des Wals angesprochen. Du bist ja die Expertin hier. Erzähl uns doch mal, warum sind Wale so wichtig fürs Klima?
Ja, ist ein schöner Punkt. Es geht nämlich dabei vor allem um Walkacke. Und Wale, die haben tatsächlich einen Einfluss aufs Klima. Und es ist lustig, weil es ist tatsächlich Walkacke, die diesen Einfluss hat. Es ist nämlich so, und es ist ja bekannt, dass Sauerstoff in unserer Atmosphäre durch Pflanzen produziert wird. Und die meisten von uns, die denken da als erstes an den Wald. Und das ist natürlich auch richtig so. Man lernt es ja schon hier in der Schule, Photosynthese. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht. Und es ist tatsächlich so, dass um die 50% des Sauerstoffs nicht im Wald, nicht auf der Erde, sondern im Meer produziert werden. Und zwar durch das sogenannte Phytoplankton. Plankton, Kleinstlebewesen, da gibt es einmal das tierische Plankton und das pflanzliche Plankton. Und durch das pflanzliche Plankton wird Sauerstoff produziert. Die produzieren nämlich ihre eigene Nahrung, also wie Photosynthese, Stärke. Und das Abfallprodukt davon ist Sauerstoff. Und jetzt ist es so, dass es super interessant ist, ich liebe es, weil es ist wie so ein Kreislauf, wie so ein Circle praktisch, den es ja oft in der Natur gibt, dass Wale ja Plankton fressen. Kommt jetzt drauf an, wir haben verschiedene Arten von Wale, aber die Bartenwale, die fressen Plankton, aber Zooplankton, also Krill, kleine so krebsartige Tierchen. Und wenn die diesen Krill fressen, dann scheiden die den wieder aus und diese Walkacke ist dann voll mit verschiedenen Nährstoffen, die wichtig sind, zum Beispiel Phosphor, glaube ich, und Eisen. Und die Kleinstlebewesen, die pflanzlichen Planktons, also Phytoplankton, brauchen diese Nährstoffe, um eben aus Wasser und diesen Nährstoffen dann Sauerstoff als Abfallprodukt wieder zu produzieren. Das heißt, die Walkacke begünstigt die Produktion von Sauerstoff. Und dadurch gibt es dann mehr pflanzliches Plankton, dadurch gibt es dann mehr tierisches Plankton, die das pflanzliche Plankton wieder fressen, dadurch gibt es dann mehr Fische. Also umso mehr Leben, desto mehr Leben. Das heißt, die Wale produzieren sozusagen eigentlich ihre eigene Nahrung, ihre eigene, also den Grill, und gleichzeitig begünstigen die eben auch die Produktion von Sauerstoff durch das pflanzliche Plankton.
Und das ist, finde ich, super interessant. Und ich finde, das ist das Schöne, man sieht deine Begeisterung, weil du halt diesen komplexen Kreislauf so versuchst, so praktisch wie möglich rüberzubringen. Und ich finde das so cool, weil es ist ja alles. Alles ist ja ein Kreislauf in der Natur. Ja. Das macht das wird ja alles wieder benutzt. Nicht nur, dass sie dabei helfen, diesen ganzen Sauerstoff zu produzieren, sie sind ja auch CO2-Tresore, ne? Also sie sind ja auch wahnsinnig wichtig, nicht nur für die Produktion, sondern halt eben auch für die Speicherung von dem CO2.
Richtig, richtig. Stimmt, wichtiger Punkt. Hier in meinem ganzen Kreis habe ich den Punkt fast vergessen, aber auch super wichtig, dass eben CO2 auch gespeichert wird, ja.
Also das finde ich total, total faszinierend. Also vieles, ich bin ja halt für die großen und kleinen Tiere auf dem Land, vor allem halt im afrikanischen Kontinent zuständig. Ich kenne mich mit Walen überhaupt nicht aus, aber in meiner Recherche. Und das ist halt eben das. Ich bin dann so sehr von Tieren fasziniert, dass ich dann so, ah, oh, das und das und das. Oh, cool. Ich verstehe die Leidenschaft dahinter.
Voll, und ich glaube, gerade das Meer vergisst man da halt manchmal auch ein bisschen. Oder es kommt jetzt immer mehr in das Bewusstsein der Menschen. Aber ich glaube, oft denkt man eben halt erst, außer man wächst jetzt vielleicht am oder auf dem Meer auf, an die Tiere auf dem Land. Man denkt zuerst an die Pflanzen auf dem Land, an die Tiere, also große Tiere oder kleine Tiere, wie du auch sagst. Und ich glaube, das ist mega wichtig. Und es rückt auch immer mehr ins Bewusstsein, dass das Meer einfach ein super wichtiges Ökosystem ist. Also, dass das Meer wichtig ist für unser Überleben, für uns als Menschen, für alles um uns rum. Und oft kommt einem das Meer halt sehr weit weg vor. Und es ist halt verrückt, dass wir eigentlich dadurch auch, dass wir Wale so gejagt haben und getötet haben, uns eine eigene Lebensgrundlage praktisch fast wegnehmen. Und ich liebe es auch gerade dieses Zusammenspiel zwischen Phytoplankton oder Zooplankton, Kleinstlebewesen und einem riesigen Wal, also die größten Tiere der Erde. Und diese winzigen Tiere, auch verrückt, die großen Wale fressen den kleinen Grill, dass das eben wieder in einem Kreislauf zusammenkommt. Und es zeigt halt auch wieder, jedes Puzzlestück ist wichtig. Und ich finde, das ist schon sehr faszinierend. Könnte man jetzt lang drüber reden oder ausschweifen.
Ja. Man muss am besten man macht eine Tour mit dir, dann lernt man ganz viel. Ja. Wahnsinnig, also ich finde auch total spannend, zum Beispiel, ich habe gelesen, dass ein Wal ungefähr so viel CO2 speichert, wie ein Auto auf 200 Kilometer fährt.
Ja.
Also wirklich eine, also auf 200.000 Kilometer fährt, ja, also eine Riesenmenge. Man kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Und das ist schon richtig. Es ist ja bei uns im afrikanischen Busch ist ja auch so, dass ja alles miteinander zusammenhängt, ne? Also dieser Kreislauf und so weiter und so fort. Und wenn du halt eine Sache rausnimmst, dann fällt ja einfach alles zusammen. Das Kartenhaus fällt zusammen. Voll. Also man braucht jede Etage in der Pyramide beziehungsweise in diesem Kreislauf. Und der Ozean oder die Ozeane, die bedecken ja ein Großteil unserer Welt. Und wir wissen so wenig darüber. Wir wissen nur so ein bisschen unter der Oberfläche, was abgeht. In die Tiefe sind wir sowieso nicht vorgedrungen. Aber man nimmt es einfach so als gegeben hin und man informiert sich so wenig, man weiß so wenig darüber und man schützt so wenig. Und das ist, finde ich, so krass. Wir schützen so viel Land auf also mit Nationalparks und so. Es gibt so wenige maritime Schutzzonen, diese ganzen Tiere und vor allem halt, wir müssen auch über Fische sprechen mal, weil wir sprechen jetzt nur über Wale, aber Fische, Überfischung, das, was viele Länder, vor allem halt auch China, auf der ganzen Welt, in den ganzen Ozeanen macht mit ihren großen Crawlern, wenn man da Aufnahmen sich mal anschaut, mal einmal kurz googeln, auf YouTube gehen, wie China mit Armeen an Schiffen durch dieses Meer, durch die Ozeane fährt und da alles, was sich bewegt oder nicht bewegt, mitnimmt, das ist total irre. Also da müssen die nächsten Generationen und auch wir müssen da echt, da muss sich so viel verändern. Wir dürfen nicht nur an die Elefanten und an die Löwen und an Giraffen und Nashörnern denken, die alle wichtig sind und auch alle vom, also Nashörner vor allem so vom Aussterben bedroht sind. Wir müssen halt auch über Krill, über, also Plankton, über Fische, wir müssen mal über Lachs mal genauer sprechen. Wir müssen halt über diese ganzen Wale mal sprechen, weil das ist halt auch richtig, richtig krass.
Voll. Ich finde es auch super krass, wenn man drüber nachdenkt, weil ich glaube, was eben lange war, dass man halt dachte oder dass die Menschen das Gefühl hatten, das Meer ist unerschöpflich. Es war ja auch immer, also wie krass das ist, wie Populationen von Walen damals ausgerottet wurden oder bis ans Existenz, also Minimum, getrieben wurden, weil die Menschen einfach dachten, das Meer ist so groß, es ist unerschöpflich. Und mit Fisch, mit Überfischung ist es ja das Gleiche, mit ganz vielen Sachen, dass man irgendwie die Menschen das Gefühl hatten, das Meer ist praktisch unendlich, das können wir gar nicht leer fischen, das können wir gar nicht, also da können wir gar nicht genug wegnehmen. Und ich glaube, ich hoffe, dass es immer mehr ins Bewusstsein kommt, doch können wir schon. Und gerade, es gibt ja schon auch da viele Veränderungen, zum Beispiel der Walfang ist eigentlich ein schönes Beispiel, weil es wirklich was ist, was beinahe auf der ganzen Welt, ausgenommen von ein paar Einzelnen wie Japan oder Norwegen zum Beispiel, wirklich abgeschafft wurde, dass Wale gefangen werden. Deshalb ist es ein schönes Beispiel, dass man vielleicht auch was man intensiv gemacht hat, schaffen kann, aufzuhören und dann was zu verändern. Und es gibt jetzt auch Walbestände, die sich erholen. Aber ja, in manchen Bereichen ist es halt auch immer noch nicht der Fall. Ja, kann man ein bisschen deprimiert werden, wenn man sich viel damit beschäftigt, auf jeden Fall.
Ja, also wenn man sehr, sehr krass in die Tiefe geht, dann wird das Bild schon sehr dunkel. Aber es ist halt eben, wenn man halt ganz, also es gibt auch positive Seiten, wie du sie gerade halt beschrieben hast. Aber das gilt ja für alles, was Natur und Tiere angeht.
Ja,
definitiv. Es gibt positiven und es gibt negative Seiten. 579 Stunden hast du eingeloggt in deiner Karriere als Whale Watching Guide. Ja. Das ist richtig viel. Ja. Was ist so, und das ist so eine richtig unfaire Frage, aber wir kommen langsam zum Schluss. Was ist so das Highlight von diesen 579 Stunden gewesen?
Also, ich glaube, es gab kein einzelnes Highlight. Es sind so unendlich viele Highlights. Ich hatte so besondere Begegnungen. Ich glaube, es gibt schon so zwei, drei Momente, die besonders hervorstechen auf jeden Fall. Oder vielleicht sind es auch fünf oder sechs. Ich habe immer die Leute gefragt, meine Kollegen, was war dein Highlight diese Saison? Und dann konnte sich keiner entscheiden, haben mir jeder 10 Stück oder so gesagt. Ich habe 18 verschiedene Arten von Walen und Delfinen gesehen und jede Art ist für sich selber besonders und faszinierend. Und ich erzähle mal, glaube ich, eine Geschichte. Oh, ich kann mich nicht entscheiden. Egal, ich pick jetzt einfach mal eine raus. Weil das war so ein Moment, der mir auch wieder gezeigt hat, wie unberechenbar das mir ist oder was einfach was ist, warum ich so Walsafaris liebe und warum ich diesen Job auch so liebe. Es war nämlich ein Tag, das Wetter war nicht so gut, es war Nachmittag und ich war irgendwie super K.O., ich weiß nicht. Wenn man dann irgendwann, ist es dann der alltägliche Job. Ich war jeden Tag auf dem Meer. Das heißt, ich hatte natürlich auch mal einen Tag, wo ich irgendwie K.O. war oder so. Und ich weiß noch, ich habe zu meinem Kollegen gesagt, wir sind rausgefahren. Ich war so, oh, am liebsten würde ich gerade ins Bett zurückgehen. Ich bin müde, ich habe keine Energie und jetzt hier muss ich diese Tour durchpowern und irgendwie die Leute unterhalten. Und wir sind dann rausgefahren und dann haben wir irgendwie 20 oder 30 Minuten auf den Wal gewartet, der von den Lookouts da gesehen wurde. Und dann ist er nicht aufgetaucht. Und dann war ich so, oh, okay. Bin dann zu meinen Gästen vorgegangen und wollte denen so sagen, okay, wir fahren jetzt weiter, wir suchen. Unsere Lookouts haben keine Tiere in Aussicht, weil oft war es so, dass die eben schon Tiere gesehen hatten. Wir wussten, wo wir hinfahren. Wir haben keine Tiere in Aussicht, wir müssen suchen. Und dann in dem Moment hat mein Kollege geschrien und er war so, komm. Und ich war so, was? Und er hat mich nur so genommen und so auf die andere Seite vom Boot gerissen und ist losgerast. Und ich war super verwirrt. Ich war so, was ist los? Was geht ab? Und dann habe ich am Horizont was aus dem Wasser springen und aufklatschen sehen. Und er hat gerufen, breach, ein Wal springt. Und wir sind da hingerast und es war so krass, weil diese ganze Energie auf diesem Boot sich in einer Sekunde geändert hat und auch meine eigene. Ich war so, oh, am liebsten zurück ins Bett. Und dann ist dieser Wal gesprungen und sie hat nicht aufgehört zu springen. Sie ist immer wieder rausgesprungen. Es war ein Buckelwal. Kommen auch nicht so oft auf den Azoren vorbei und sie hat nicht aufgehört zu springen und ist immer wieder rausgesprungen. Als wir dann auch nah da waren, wir haben perfekt gesehen, sie ist immer wieder gesprungen und es ist einfach so ein Adrenalin-Moment, wenn dann so ein Tier aus dem Wasser springt und du siehst das ganze Tier, dass sich dann die Buckelwale, die springen ja auch so richtig schön. Also die Pottwale, die springen auch manchmal eher so ein bisschen so platsch und die Buckelwale, die drehen sich und schlenkern mit ihren riesigen Flippern und sie ist immer wieder gesprungen und es war einfach so ein mega begeisternder Moment und ich habe jetzt diesen Moment jetzt gerade mal rausgepickt, einer von ganz vielen, da das einfach so zeigt, wie unberechenbar das Meer ist und wie man einfach nie weiß, was auf einen zukommt. Wie man vielleicht unterwegs ist und vielleicht denkt, man sieht nichts und dann hat man plötzlich aus dem Nichts eine super krasse Begegnung. Und ja, ich glaube, was ich echt gelernt habe auf dem Meer, und wenn ich daran denke, denke ich immer an diese Begegnung, wirklich wieder begeistert zu sein. Und wirklich einfach diese Freude über Dinge zu haben. Und das sieht man auch so schön auf dem Boot mit den Gästen, dass die teilweise sich freuen, dass die lachen, dass die teilweise weinen und dich umarmen vor Freude, weil diese Begegnungen so emotional sind. Und ich glaube, wir haben das oft gerade, vielleicht auch in Deutschland, dass man oft so ein bisschen seine Begeisterung so ein bisschen unterdrückt. Das habe ich auch auf dem Boot gemerkt, wenn ich hier Italienerinnen auf dem Boot hatte, die waren und die Deutschen waren so, okay, ein Wal. Und ich glaube, das kann man auch mega.
Ja, I know.
Und das kann man dann mega.
Es gibt viele Leute, die freuen sich nach innen.
Genau. Und da habe ich aber wieder gelernt und auch das von vielen Menschen gesehen, diese Freude nach außen zu zeigen, und es ist eigentlich so schön, und ich habe so oft gesagt bekommen, dass es einfach auch mit ansteckt und mit begeistert. Das heißt, ich glaube, wenn man für was begeistert ist oder wenn man was geil findet, dann darf man das auch zeigen. Und ich glaube, ja, das habe ich bei dieser Begegnung gelernt.
Ja, ich hab eine Teilnehmerin, die ist schon wirklich sehr oft mit uns gereist. Die hört wahrscheinlich auch gerade diesen Podcast, schreibt mir dann vielleicht eine Nachricht. Und ich liebe sie, weil sie so immer zeigt, wie sie sich fühlt und ihre positiven Emotionen halt immer freien Lauf gibt. Und das macht so viel Spaß. Und mit solchen Gästen kann ich 100-mal besser als mit Gästen, die sich halt nach innen freuen, wo ich immer nicht weiß, ist das jetzt gut oder nicht gut. Das verunsichert mich nicht mehr, aber am Anfang meiner Karriere als Guide war das so, das ist gerade richtig cool und warum freut er sich nicht? Und dann bekommst du ein mega 5-Sterne, genau, kriegst du eine 5-Sterne-Bewertung, wie toll das war, und du denkst so, hä? Echt?
Ja.
Hat man jetzt überhaupt nicht gemerkt, hä? Okay, doch, da fällt mir ja ein Stein vom Herzen. Also lieber 10-mal mehr, lieber habe ich jemanden, der also Italiener oder halt eben, es gibt sie auch, die Deutschen, die sich nach außen freuen können. Und das macht dann einfach auch als Guide so viel Spaß.
Voll. Ich finde auch als Guide, die Leute, die sich wirklich freuen, ist wirklich auf jeden Fall deutlich leichter und spaßiger, als wie du gesagt hast. Wenn man so Leute hat, die sich nach innen freuen, ist aber ein netter Ausdruck, weil die freuen sich ja trotzdem, nur man merkt es halt nicht. Ja, voll. Ja. Aber das ist wirklich was man auch, also das habe ich da auch realisiert, es kommt einfach drauf an, auf den Menschen, wie man das auslebt, weil ich hatte wirklich so Momente mit springenden Walen und es waren Gäste, die haben nicht reagiert, und manchmal hatte man ein Delfin am Horizont und die Leute sind ausgeflippt. Also ich glaube so, es ist schon so eine Einstellungssache, ob man eben begeistert ist oder nicht.
Ja, absolut. Diese eine Reise 2023, die hat dein Leben komplett verändert. Du hast halt jetzt auch 6 Monate als Guide auf den Azoren gearbeitet. Total faszinierend, was du alles weißt und wie du es rüberbringst. Und ich sehe dich als eine richtig, richtig gute Guidin. Also, weil man deine ganze Aura und Atmosphäre auch so jetzt einfach nur so durch den Bildschirm einfach merkt. Und das ist richtig, richtig schön. Also du bist jetzt nach Portugal auch gezogen. Du lebst in Portugal mittlerweile. Wie geht's für dich weiter? Was machen die Wale in deinem Leben?
Was machen die Wale? Ja, also es ist tatsächlich so, dass ich diese 6 Monate eben auf den Azoren war und dann mich auch gefreut habe, wieder zurückzukommen, weil ich einfach meinen Freund, meine Familie vermisst habe und weil es für mich wirklich auch eine große Challenge war, einfach an diesem Ort zu sein. Und ich hatte so danach ein bisschen das Gefühl, ich fühle mich immer noch, und jetzt bin ich schon wieder 5 Monate oder so zurück, ich fühle mich immer noch, als wäre ich so ein bisschen in diesem Nach-dem-Abenteuer-Prozess, weil ich habe das dann alles erstmal so ein bisschen sacken lassen und habe aber schon dort gemerkt, ich will eigentlich nicht, dass es nur dieses 6-monatige Abenteuer ist, weil ich hatte diesen Gedanken, okay, ich bin jetzt 6 Monate da und dann vielleicht mal gucken, mache ich danach wieder was anderes. Und ich merke auch jetzt, ich vermisse es, auf dem Meer zu sein. Ich vermisse es, die Menschen zu begeistern, die Tiere zu sehen. Und ja, ich habe ja ein Buch über meine Reise geschrieben und da bin ich gerade damit auf Verlagssuche und habe auch beschlossen, einen Podcast zum Thema Whale-Watching und Whale-Safari zu starten, einfach weil ich die Menschen für das Meer und die Tiere begeistern will. Das heißt, gerade möchte ich immer noch eigentlich das Gleiche machen wie auf den Touren, nämlich Leute fürs Meer und Wale begeistern, aber halt auf andere Arten. Und gleichzeitig bin ich gerade am Fühler ausstrecken nach einem neuen Guide-Job. Ich hätte Lust, ein bisschen auszuprobieren tatsächlich. Also vielleicht an unterschiedliche Orte zu gehen und noch so ein bisschen Erfahrungen zu sammeln, so ein bisschen mein Wissen zu erweitern. Vielleicht mal, wir hatten ja auf den Azoren die Pottwale ansässig und die haben wir super viel gesehen und es war einfach cool, weil man da dann einzelne Individuen erkannt hat. Ich wusste schon, ach, das ist Pumba oder das ist Marie, ach, das Kalb kenne ich. Ich habe Pottwale bei der Paarung gesehen, beim Schlafen, eine Pottwalgeburt. Und das Gleiche hätte ich gerne auch noch mal ein bisschen mit anderen Arten. Das heißt, ich würde super gerne mal wo arbeiten mit Orcas. Ich liebe Orcas. Hatte ich auch eine ganz, ganz tolle Begegnung. Und super gerne auch mit Buckelwalen. Und ja, ich bin gerade so ein bisschen am Fühler ausstrecken. Es ist noch offen, aber ich hoffe, dass ich bald wieder auf dem Wasser bin und auf dem Boot und wieder Guide sein kann und die Tiere sehen kann und bis dahin eben auf anderen Wegen Menschen fürs Meer begeistern.
Ja, mega cool. Ich kann dir, also Orcas, ich liebe Orcas. Ich habe mal eine Kajak-Guide-Ausbildung auf Vancouver Island in Betracht gezogen.
Oh, geil.
Und dann kajakst du, dann führst du halt Kajaktouren mit Orcas. Da kann ich dir mal vielleicht einen Kontakt geben. Das ist, glaube ich, richtig cool. Das ist natürlich Kanada und arbeitstechnisch und so weiter. Weiß ich nicht, wie das dann so funktioniert. Soweit war ich nicht, aber das ist ein richtig geiler Job. Also ich habe ja früher auch mal, ich bin ja auch Reiseveranstalter, ich habe ja auch mal eine Tour in Kanada angeboten. Und da kann ich dich mal mit denen verbinden, weil das ist richtig cool.
Oh ja, das wäre cool. Das wäre auf jeden Fall sehr cool, weil Kanada und Orca steht ganz oben auf der Liste und Australien und Buckelwale steht ganz oben auf der Liste, aber Orcas wäre geil. Wäre cool, wenn du mir da einen Kontakt weitergibst.
Du hast da beides. Du hast da Buckelwale und Orcas. Ja, und dann hast du nämlich die Residents und die Transient Orcas und dann hast du die Sea Lions und so. Das ist richtig cool. Ich würde auch super gerne diese Reise nochmal anbieten, weil sie so genial ist. Also, wenn ihr zuhört, wenn ihr zuschaut und mit uns nach Kanada wollt, dann meldet euch bei mir und vielleicht ist Marlina ja auch irgendwann dort am Start.
Hoffentlich.
Ich danke dir vielmals. Ich hoffe, dass vielleicht der ein oder andere Verlag hier zuhört. Ich weiß, dass sie es tun. Und vielleicht kommt ja der ein oder andere auf dich zu und sagt, schick mal ein Manuskript. Ansonsten kann ich nur empfehlen, das mache ich nämlich, im Selbstverlag die Dinge zu machen. Ist ein bisschen mehr Arbeit, aber da bleibt auch ein bisschen mehr bei hängen.
Ja.
Und vielen Dank für deine Zeit. Es war mir ein Fest. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Freut mich voll, dass es geklappt hat. Vielen Dank. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Wer weiß, ich freue mich auf den Kontakt nach Kanada. Mal gucken, was kommt. Und ja, vielen Dank an alle fürs Zuhören und an dich fürs mich hier da sein lassen.
Danke für deine Zeit und dein Wissen. Bis ganz bald.
Ciao.
Das war's für diese Woche. Bleib gesund, pass auf dich auf und wenn du magst, hören wir uns gleich im Off the Path Daily Podcast oder nächste Woche hier ab 4 Uhr morgens im Off the Path Weekly mit einer weiteren spannenden Reisegeschichte. Pass auf dich auf, tschüss und bis bald.